Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext für den heutigen Sonntag lese ich uns zu Beginn dieser Auslegungsreihe Spurensuche, erste Verkündigung in Thessalonich aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes noch einmal aufzustehen. Nachdem sie, das sind Paulus und Silas, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen, und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien: Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch bis hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Herr, nun segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, in unserer schnelllebigen und abwechslungsreichen Zeit, wo die gesellschaftlichen Entwicklungen sich immer mehr entfernen von christlichen Werten und christlichen Bezügen, tut es gut, sich auf seine eigene Identität zu besinnen und seine Verwurzelung zu kennen. Dabei kann uns die Entstehung der ersten Christengemeinden und ihr Erleben eine große Hilfe sein. Deshalb nenne ich diese Predigtreihe Spurensuche, die sich mit der Entstehungsgeschichte der ersten Christengemeinde in Thessalonich beschäftigt. Heute befassen wir uns also mit dem Missionsbericht über die erste Evangeliumsverkündigung in Thessalonich, den der Evangelist Lukas im Buch der Apostelgeschichte festgehalten hat. Wir befinden uns auf der sogenannten zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Sein Begleiter und Mitarbeiter ist Silas. Sein vorheriger Mitarbeiter war Barnabas gewesen, der aber zusammen mit Johannes Markus ein anderes Missionsteam bildete und die beiden woanders ihren Dienst der Verkündigung des Evangeliums verrichteten. Paulus und Silas haben inzwischen die Gemeinden in Syrien und Zilizien gestärkt, die auf der ersten Missionsreise von Paulus gegründet worden waren. Nun betraten sie Neuland. Sie wollten Richtung Provinz Asien, doch bekommen sie von Gottes Geist den Eindruck vermittelt, dass das die falsche Richtung ist. Als sie dann noch nördlicher gezogen waren, und zwar in die Provinz Mysien, wollten sie weiter Richtung Norden in die Provinz Bithynien. Doch auch diese Richtung wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt. Ich lese uns einmal, wie Lukas diese Verhinderung schildert, mit knappen, aber klaren Worten. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Troas ist eine Hafenstadt und hier bekommt der Apostel Paulus eine Erscheinung bei Nacht zu sehen. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das ist Apostelgeschichte 16, Vers 9. Das war also die neue Richtung. Paulus und Silas werden von Gott umgeleitet und zwar Richtung Westen. Die beiden sind sensibel und offen für die Wegführung Gottes. Das ist ihr Motor, Gottes Leiten. Und das macht sie gewiss auf ihrem Weg in unbekanntes Land. Lukas schreibt darüber Folgendes. Als er, Paulus, aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Mit diesem neuen Auftrag landen die beiden Missionare, Paulus und Silas, in der Stadt Philippi. Sie haben bestimmt schon von der Lydia gehört, die sich als Erste bekehrte und Jesus in ihr Herz aufnahm. Ebenso der Kerkermeister von Philippi, der Gefängniswärter also. Und sein ganzes Haus hat zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Dann kam Widerstand auf und als nächsten Wirkungsort kommen Paulus und Silas nach Thessalonich. Wir können also als Erstes festhalten, Paulus und Silas wissen sich von Gott geleitet auf ihrer Missionsreise und bei ihrer Verkündigung des Evangeliums. Die beiden folgen nicht ihrem Gutdünken. Sie stehen in der Abhängigkeit zu ihrem Herrn und sind sensibel für sein Leiten. Das macht frei von eigenen Plänen. Das macht auch frei von Verzagtheit und Enttäuschung, wenn sie denn aufkommen. Das macht stark, innerlich gewiss, und dann kann man ganz anders auftreten. Und so kommen wir zum gehörten Predigttext. Paulus tritt seine Missionsarbeit in Thessalonich an, indem er zunächst in die jüdische Synagoge geht. Die gab es ja, wie vorhin gelesen. Und was hat er da gemacht? Damit wird es wieder interessant, wie ich finde. Paulus beginnt, wie sonst auch, bei seinen Landsleuten. Wo es eine Synagoge gab, da steuert er zuerst hin und predigt dort das Evangelium von Jesus. Und wie tut er das? Hören wir es noch einmal, wie Lukas diese Vorgehensweise und Predigt umschreibt. Ich zitiere: Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Paulus gebraucht also in seiner Verkündigung in der Synagoge das Alte Testament. Er argumentiert mit Schriftstellen aus dem Alten Testament, die auf Jesus Christus hinweisen. Insbesondere der leidende Christus und die Auferstehung Jesu Christi von den Toten sind bedeutende Inhalte seiner Verkündigung. Den leidenden Christus zeigt ja im Alten Testament besonders der Prophet Jesaja im 53. Kapitel. Dort heißt es: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Paulus bedient sich in seiner Predigt des Schriftbeweises aus dem Alten Testament. Altes Testament und Jesus, das war doch unser Thema am vergangenen Sonntag. Und dann fällt noch eines sehr stark auf bei dieser Ausdrucksweise, wie Lukas sie geschildert hat. Es erinnert nämlich an die Worte von Jesus selbst, die er als Auferstandene den Emmaus-Jüngern auf ihrem Weg nach Emmaus gesagt hat. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24, die Verse 25 bis 27 aus dieser Geschichte der Emmaus-Jünger. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Paulus predigt in Thessalonich so, wie Jesus die Emmaus-Jünger überzeugt hat. Das ist apostolische Verkündigung, von Jesus, dem Auferstandenen, zu reden und ihn als den Christus, den Retter, vor Augen zu malen, auch mit Schriftstellen aus dem Alten Testament. Und dann zum Glauben und Vertrauen auf ihn einzuladen. Wo das geschieht, selbst heute, meine Lieben, da wirkt Gottes Geist Überzeugungsarbeit in den Herzen der Menschen. Auch in Indonesien, wie wir gerade gehört haben. Auch hier bei uns. Deshalb können wir nie genug von Jesus reden. Und deshalb wächst dort, wo das geschieht, Gemeinde. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass in den Westkirchen in unserer westlichen Welt global gesprochen mit der Leugnung der Auferstehung sich diese ihr eigenes Grab schaufeln. Aber ein totgebliebener Jesus nützt uns gar nichts. Und westliche Theologie und Theologen sollten die Schrift ernst nehmen und sich nicht schlauer dünken, als die Apostel und Augenzeugen des Auferstandenen es waren. Aber dort, wo Jesus als der Auferstandene zu Wort kommt und verkündigt wird, da öffnet er selbst die Herzen und Gottes Geist überzeugt diese Menschen zu einem lebendigen Glauben. Man blicke nur in die sogenannte Zweidrittelwelt, wo die Auferstehung Jesu überzeugend gepredigt wird und zum Glauben an ihn eingeladen wird. Da sind die Wachstumsraten der Christenheit zu finden, wobei bei uns viele sich den Kopf zerbrechen über die vielen Kirchenaustritte und nicht darauf kommen oder darauf kommen wollen, dass eine Verkündigung eines totgebliebenen Jesus die Kirche auch tot macht. Fassen wir zusammen. Die Predigt in Thessalonich ist eine christuszentrierte und schriftgebundene Predigt. Sie bekennt sich zu den Auferstehungsberichten der Augenzeugen des Auferstandenen und sie bekennt sich zum Auferstandenen selbst und sie beinhaltet Schriftbeweise des Alten Testaments. Das, glaube ich, gilt es immer wieder ernst zu nehmen, auch heute. Nur so kann der Grund für lebendigen Glauben gelegt werden. Kommen wir noch zu einer für heute letzten Beobachtung mit der Frage: Was hat denn diese Predigt in Thessalonich damals ausgelöst? Wie war die Wirkung? Nun, es gab Zuspruch und Widerstand. Das gab es damals schon in der Stadt von Welt Thessalonich, wie es das heute auch gibt. Und der Zuspruch überwiegt, wie ich finde. Was Lukas berichtet, der Schreiber der Apostelgeschichte. Ich lese noch einmal Vers 4. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Von drei Gruppen spricht Lukas. Einige von den Juden der Synagoge, dann eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen und dann noch nicht wenige von den angesehensten Frauen. Die Verkündigung des Evangeliums trifft bei Paulus und allen anderen, die es verkündigen, immer ins Schwarze. Warum ist das so? Gottes Geist tut sein Werk. Er weht, wo er will, und er überzeugt, wen er will. Bezeugen tun wir Menschen, überzeugen tut ein anderer und muss auch ein anderer. Das tut Gottes Geist selbst. Es geschieht in jeder Sprache und in jeder Kultur. Da ist Gott so souverän und unabhängig. Paulus und Silas sind sich dessen ganz gewiss, dass, wie der Prophet Jesaja schon erwähnt hat, Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern ausrichten wird, wozu es gesandt und gesprochen ist. Dass der Widerstand nicht lange auf sich warten lässt, scheint normal zu sein. In Philippi war es auch schon so gewesen. Das hat Paulus und Silas aber überhaupt nicht eingeschüchtert. Im Gegenteil. Sie wurden angetrieben, weiterzuziehen in der Erwartung und in der Gewissheit, dass Gott diese kleine Christusgemeinde, noch ohne gebaute Kirche wohlgemerkt, weiter segnen und wachsen lassen würde. Unser letzter Leitgedanke: Wo das Evangelium verkündigt wird, ob damals, ob heute, ist Gottes Geist am Werk. Er berührt die Herzen der Menschen. Ich schließe mit einer Geschichte, die Betty Ellen Cox, eine amerikanische Missionarin in Burundi, in den 60er, 70er Jahren berichtet. Ich zitiere aus ihrem Buch. Eines Tages predigte Josef, mein Bibelübersetzer, in die Kirundi-Sprache. Er hielt seine Bibel in der Hand und sagte: Dies Buch funktioniert. Ich weiß, es funktioniert. Gestern starb plötzlich ein Kind in der Nachbarschaft und sie haben nach mir geschickt, doch bitte zu kommen. Ich nahm meine Bibel und las ein paar Worte aus dem Buch Hiob. Am späten Abend kam die trauernde Mutter zu meinem Haus und sagte: Hast du dieses Buch? Bring dieses Buch und seine Lieder und deine Lieder und komm zu uns nach Hause. So nahm ich sie und ging hin. Ich las ihnen aus der Bibel und sang ihnen Lieder, die vom Himmel redeten. Dann beteten wir. Und Jesus kam und wischte ihnen ihre Tränen ab. Es war ein Wunder. Ich war so erstaunt, was das Wort Gottes mit ihnen machte. Dann baten sie mich, die Bibel bei ihnen zu lassen. Dieses Buch funktioniert. Es wirkt. Ja, Gott sei Dank, es funktioniert, es wirkt und es hat so viele Veränderungen in das Leben von so vielen gebracht. Ein Jahr später ist diese Familie zur Gemeinde dazugestoßen und brachte sich ein im Dienst der Gemeinde und des Herrn. Ist das nicht ein tolles Zeugnis von Gottes Wirken, egal wo sein Evangelium gepredigt wird? Das ist auch unsere Motivation und unsere Hoffnung heute in unserer Zeit. Und deshalb wünsche ich uns selbst heute Nachmittag einen gesegneten Gottesdienst, weil man gar nicht genug von ihm, von Jesus Christus, reden kann. Amen.